Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Ja, dann einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Wir sitzen hier zusammen, der
Benedikt
und der Stefan. Lang ist's her, dass wir für Deep Red Radio eine Review zusammen eingesprochen haben und wir finden uns zusammen wieder für Mission Impossible. Es kommt ja jetzt in Kürze der 8. und wie viele sagen vielleicht letzte Teil im Kino. Und da haben uns Benedikt und ich gedacht, wir könnten doch mal den 7. nochmal zusammen einsprechen.
Was daher rührt, weil wir ja schon vor einiger Zeit uns mit dem Thema befasst haben im Podcast. Zum einen natürlich auch hat Stefan sich mit der Fernsehserie befasst und dann haben wir unterschiedlichst im Team die Filme auch noch besprochen, teilweise zusammen oder einzeln und sind da bis zu Teil 6 gekommen, den wir aus dem Kino heraus Fallout besprochen hatten. Und genau, jetzt...
Die Reihe hieß 52 Years, so ist sie quasi zu hören, auch beim Deep Red Radio Podcast und im Internet Archive habe ich letztens gesehen. Da könnt ihr alle Episoden nochmal nachhören.
Und jetzt, da nun die 8 ansteht und wir zur 7 schon nicht mehr aktiv waren, übernehmen wir jetzt nochmal die Aufgabe, um es zu komplettieren, den Teil 7 zu besprechen. Dead Reckoning.
Part One,
davon will man heute nicht mehr so viel wissen, ist aber überall drauf gedruckt auf Blu-rays und den Heimkino-Auswertungen. Interessant wäre es, wenn irgendwann eine weitere Auflage kommt. Ich meine, die machen ja so viel davon, dass es lange dauert wahrscheinlich, aber wenn jetzt tatsächlich mal eine Neuauflage kommen sollte vom 7., ob die das dann streichen oder ihn dann einfach nur Dead Reckoning nennen oder
wie auch immer. Heißt ja, glaube ich, im Internet schon Dead Reckoning, also wenn man bei Wikipedia international schaut, heißt es einfach Dead Reckoning und das halt vorher Dead Reckoning Part 1 hieß. Aber interessant ist ja auch, wenn der Abspann losgeht, heißt es ja auch End of Part 1 oder auch beim Vorspann steht im Film selber integriert Part 1. Aber das soll uns jetzt nicht jucken, denn es ist bekannt, auch The Final Reckoning wird eine direkte Fortsetzung zu diesem Film sein. Also kann man den im Kopf auch als Teil 2 bezeichnen. Und dann lass uns doch gleich mal so ein bisschen über den Dead Reckoning Part 1 mit 163 Minuten sprechen. Es ist der dritte Film, den Christopher McQuarrie als Regisseur verantwortet. Ja.
Und er hat sich da ja auch bewährt. Also man muss sagen, nach dem starken 4. Teil ist er dann im 5. eingestiegen. Und ja, er hat eigentlich wir hatten ja auch ein Vorgespräch und 5 und 6 funktionieren ja außerordentlich gut als Film. Also ich persönlich finde ja auch, dass der Fallout für mich der beste Teil der ganzen Reihe ist. Mal abgekapselt von Brian De Palmas Erstinszenierung fürs Kino. Weil der einfach eine unglaubliche Energie hat, einen unglaublichen Druck aufbaut beim Publikum, wenn man zuguckt, dass er also wirklich eine Ekstase auslöst, weil ständig irgendein Problem zu lösen ist, wie das ja üblich ist bei Mission Impossible, aber in einem Takt und einer Geschwindigkeit und einem Ideenreichtum und auch verwinkelt auch wieder mit Suspense-Elementen, die tatsächlich einem gar nicht zur Ruhe kommen lassen. Und er füllt es auch sehr gut aus.
Und also würdest du in dem Fall sagen, sind die 150 Minuten, die er dann doch gut hat, sind mehr als gerechtfertigt?
Ich finde tatsächlich, dass der Film keine Minute zu lang ist. Da war eben das Problem tatsächlich, wenn ich jetzt an meine Erstsichtung von Dead Reckoning denke im Kino, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht gewesen, natürlich aufgrund der hohen Erwartungen durch Teil 6. Und das hatte aber auch was mit der Geschwindigkeit des Films zu tun und auch mit teilweise natürlich Wiederholung. Die Sache ist die, dass der Film ja jetzt nicht irgendwie dieses Franchise, diese Geschichte neu erfindet, sondern er nimmt einen neuen alternativen Feind, einen Gegner, der auftaucht. Und dieser wird dann eben mit bekannten Themen bekämpft. Das ist eben, und mit der Wiederholung meine ich, dass bestimmte Abläufe sich eben wiederholen, bestimmte Kämpfe, Verfolgungen, Ähnliches ist immer wieder da. Bestimmte Dialoge haben auch nicht eine Ähnlichkeit, aber die Filme sind ähnlich strukturiert. Und das Problem ist aber, wie ich finde, dass bei Dead Reckoning da nicht so die, nicht auf dem Punkt, dass alles funktioniert wie im Vorgänger, was eben diese Geschwindigkeit, dieser Takt, der dort angegeben wurde im sechsten Teil, den übernimmt er hier oder kann er nicht übernehmen.
An der Stelle will ich noch kurz sagen, also es lohnt sich auch, weil wir jetzt, denke ich mal, gegen Ende der Reihe langsam hinkommen. Also manche sagen ja, vielleicht ist The Final Reckoning noch nicht der letzte Teil, aber es geht schon, sage ich mal, konsequent gegen Ende zu. Genau wie du sagst, das vielleicht auch nochmal kurz ein bisschen einzuordnen. Ich mag den Film Phantom Protocol sehr gern, den vierten. Der funktioniert, das war ja damals so diese Wiedergeburt oder diese Wiederauferstehung, kann man sagen, sehr erfolgreich, funktioniert sehr gut, gucken heute viele noch gerne, finden ihn als einen der besten. Da ist alles drin, was man braucht, in so gut 130 Minuten erzählt. Ähnlich verhält es sich bei mir, deswegen betone ich das, auch mit dem ersten von Christopher McQuarrie, Rogue Nation. Der geht auch 130 oder 131 Minuten. Das reicht, der erzählt da viel und gut und hat auch schon sehr eindrucksvolle Setpieces. Da setzen ja McQuarrie und Cruise, kann man sagen, vielleicht, na gut, der vierte ist auch schon sehr imposant, aber vielleicht immer stärker auch mit Fallout dann auf große Action-Set-Pieces, also lassen es richtig krachen und es sind schon edle Aufnahmen. Trotzdem finde ich 4 und 5, sage ich mal, in dieser Kürze und Kompaktheit von gut 2 Stunden erzählen sie alles, sind dicht, was man braucht und haben eine abgeschlossene Erzählung. Und warum sage ich das jetzt? Weil eben Dead Reckoning und Final Reckoning, von wem auch immer, ob es das Studio war oder ob jetzt McQuarrie und Cruise gesagt haben, wir würden gerne, dürfen wir. Auf jeden Fall hat man sich geeinigt, macht mal einen epischen Zweiteiler. Also wir haben jetzt hier mit dem Film 163 Minuten und der neue soll 169 oder 170 dauern. Das ist schon eine ganze Menge Laufzeit und ich bin, du bist ja auch Fan und ich bin wirklich auch großer, super Fan von der Serie, also von den Filmen, von fast allen sehr, dass ich mich aber trotzdem frage, ist das die richtige Länge, ist das das richtige Format eines Mission Impossible Films? Und da kann man jetzt, glaube ich, bei dem Film, den wir heute näher besprechen, genau darauf eingehen, wo geht dieser Film eigentlich hin, was macht der Film vielleicht auch anders als die Vorgänger, ne?
Laufzeit kann ja auch gut genutzt werden. Ne? Es gibt Filme, die brauchen das. Wenn die Erzählung passt, dann ist das in Ordnung. Ich fand es schon komisch beim letzten James-Bond-Film, der ja auch über 2,5 Stunden gehen musste. Ich habe das immer nie verstanden, warum diese Tendenz zu längeren Filmen, ob es jetzt bei Marvel ist oder auch die Comic-Verfilmung von Warner, dass man immer auf diese 2,5 Stunden oder mehr geht. Weil eigentlich Cloud, es war immer klassisch, ein Film finanziert sich nur, je öfter du ihn zeigen kannst am Tag im Kino und je länger der Film geht, desto weniger, also kannst du ihn zeigen am Tag und jetzt eben der Weg dahin, wieder solche langen Sachen zu machen. Im Fall von Dead Reckoning finde ich bestimmte, also besonders zum Beispiel die Dialogszenen teilweise verfangen sich irgendwann ein bisschen. Ich finde zum Beispiel relativ am Anfang diese Büroszene, wo dann Tom Cruise das erste Mal in einer Maske auftaucht, in dem im Büro vom CIA-Boss da. Diese Szene, wo die alle miteinander reden, das ist ja auch alles, es gibt dort auch wichtige Informationen. Das ist ja alles korrekt. Aber irgendwie zieht sich diese Szene unheimlich lang und das hätte man alles ein bisschen eindampfen können, finde ich persönlich. Das aber in die Szene ist wichtig und es gibt immer wieder solche Szenen, die aber einfach hätten ein bisschen gestrafft werden können.
Das ist auffällig, weil ich hab mir beim zweiten Mal, habe ich mal kurz, ich habe ihn nicht ganz angeschaut, weil der Film auch lang ist, mal ein bisschen in den Audiokommentar reingehört von McQuarrie und finde so die Hälfte von dem, was er sagt, sehr interessant, die Hälfte so ein bisschen, ja okay, weiß ich nicht. Bei der Szene ist es wirklich so, das fällt einem dann vielleicht auf, wenn man das mit dem Audiokommentar hört, dass die Kamera, genau wie du sagst, die fährt erstmal ewig lang von Gesicht zu Gesicht, zeigt verschiedene Protagonisten, die was sagen, Protagonistin, viele in diesem recht großen, verglasten Büro und erst ganz am Schluss sieht man die Figur von Eugene Kittredge, ja? Der eigentlich die ganze Zeit auch da mit dabei sitzt, aber wo die Kamera immer wieder ihn nie wirklich zeigt oder nur im Hintergrund verschwommen und das wird so richtig durchzelebriert, die ganze Zeit. Das war auch, glaube ich, so ein Trick, den sie so machen wollen, ein Kniff und dann am Schluss, wenn alle was gesagt haben, steht er auf und sagt was und alle gucken ihn an, das ist so, aber ich gebe dir recht, das hätte man auch ein bisschen straffen können, ne?
Jetzt ist es so, dass das jetzt, ich habe den Film jetzt, glaube ich, auch zum dritten Mal gesehen, glaube ich. Und es ist immer noch ein guter Film. So. Es ist halt in der Reihe, ist es halt strittig, an welchen Stelle man ihn vielleicht platzieren würde. Ich bin immer kein Freund von so Brückenfilmen. Ne? Ich meine, in dem Fall kann man ja fast gar nicht von einem Brückenfilm sprechen. Es ist ein überleitender Film auf einen zweiten Teil sozusagen. Aber trotzdem ist das immer mit diesem kein richtiges Ende finden. Bei einer Trilogie, die als solche angekündigt ist, ist es immer ein bisschen was anderes. Aber auch da finde ich meistens die Brückenfilme schwächer. So, ne? Weil ein Finale macht schon was. Also man braucht als Zuschauer einfach ein Finale so im Film, das ein Ende zeigt. So. Und wenn aber hier eben, man hat zwar eine Teilmission erreicht und trotzdem wirkt dieser Stunt am Ende mit dem Zug, das Ganze drumherum, diese ganze Szenerie, irgendwie nicht so wertig in der Handlung, weil wir wissen, das ist jetzt ja noch nicht das gewesen, was eigentlich der große Knall sein muss am Ende. Und der kommt eben dann erst 2,5 Stunden später im zweiten Film. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr auf dieser Länge rumreiten und dass man vielleicht noch hätte da und hier was straffen können. Vergleichsweise zu den modernen Filmen, die wir zu sehen bekommen, ist er immer noch einer der guten. Und auch hier, wie das üblich war, auch immer bei den Mission Impossible Filmen, also ich sag mal ab Teil 3, die 2 nehme ich mal raus, dass auch tatsächlich Seitenfiguren auftauchen, die Schwung nochmal reinbringen und eine Alternative zu den bekannten Gesichtern. Nehmen wir jetzt zum Beispiel eben, du hattest es auch nochmal ganz klar, immer wieder darauf hingewiesen, als wir den Film geschaut haben, die Rolle des Briggs, des Ermittlers, der quasi irgendwie total hilflos hinter Tom Cruise und seinem Team herhechtet von Kontinent zu Kontinent. Jetzt ist es so, zur Handlung eben nochmal zu kommen, damit wir jetzt, wer es noch nicht weiß, es gibt eben die Entität, eine künstliche Intelligenz, die sich breit macht, die in einem U-Boot, in einem russischen U-Boot ja stationiert ist, dass das verloren geht, dass das untergeht. Und dafür sorgt diese KI selbst, also wie eine Art Abschottung eigentlich vom Rest der Welt, um sich selbst zu schützen. Und diese KI will dann eben auf der Welt ja etwas bewegen. Wo genau das jetzt hinführen soll, das wissen wir nicht wirklich. Auf jeden Fall wird das natürlich ein Thema auch im achten Teil sein. Und jetzt sind natürlich unterwegs, die amerikanische Regierung ist unterwegs und will, es gibt dieses Piece, diesen Schlüssel, das ist so dieses Symbol, es gibt einen zweiteiligen Schlüssel. Der
das, eben, was dir sehr gut gefällt als Klassiker.
Ja, also auch als Design finde ich es auch toll gemacht, diesen zweiteiligen Schlüssel als Kreuzform finde ich sehr toll. Und jetzt ist eben Tom Cruise, also Ethan Hunt mit seinem Team dahinterher und für die US-Regierung oder beziehungsweise auch für sein Team selbst, denn die Frage ist ja, zerstört man jetzt diese KI, wenn man sie erreicht oder nutzt man sie, was ja auch ja Kittredge sein Thema ist, dass man das ja anwenden kann, um die mächtigste Position auf der Welt zu bleiben oder zu sein, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich auch noch die KI, die sich selbst davor schützen möchte und deshalb eine gewisse Jagd auf das Team des IMF auslöst. Und dann gibt es eben wiederum eine Regierungsbehörde, die Ethan Hunt jagt. Wobei die, glaube ich, gar nicht so genau wissen, worum es geht dabei. Ja. Also da geht es einfach nur darum, diesen Menschen zu fangen eigentlich. Denn am Ende ist auch klar, dass eigentlich Briggs gar keine Ahnung hat, warum Hunt überhaupt da jetzt unterwegs ist oder was er genau jagt.
Sein Kollege, wir können gleich nochmal nachgucken, wie der heißt, der Schauspieler Schande über mich, der spielt auch im Neuen drin, der sagt ja auch zum von Shia Wickham gespielten Figur, genau, Greg Tarzan Davis, der ist quasi der Kollege von Briggs, von Shia Wickham gespielt, da sagt er auch zu ihm, ja, und was ist, wenn Hunt und sein Team halt auch Recht haben oder halt wissen, dass sie das Gute tun? Er sagt doch einmal den Satz, egal, kein Mensch sollte diese Macht bekommen. Also dieses zu viel Macht, egal für wen. Und wie gesagt, du hast den Trailer nicht gesehen, aber es ist auch so auf dem Promobild, der wird auch im neuen Teil nochmal eine Rolle spielen und nochmal wiederkommen. Und ich glaube auch so ein bisschen an der Seite von Ethan Hunt dann oder zumindest für ihn und nicht gegen ihn. Weil der halt auch so erkennt, der erkennt halt dieses destruktive Potenzial und sagt halt, das ist nicht gut. Also das könnte man, und das ist ja auch ein positives, schönes in dem Sinne Thema der doch kritischen KI, also eines eigentlich des aktuellsten Themas, dass man sagt, man nimmt eigentlich die KI, was kann man da für eine Geschichte erzählen? Und da finde ich, macht der Mission Impossible Film halt zwei Sachen ganz gut. Einmal versucht er, das gelingt ihm zum Teil, diese KI irgendwie greifbar zu machen mit diesem Schlüssel. Sie ist nicht greifbar, also sie ist, bleibt auch mysteriös. Sie schauen immer wieder, auch Ethan Hunt und alle, wenn dann eine Party in einer großen Disco in Venedig oder in seinem Club Party, wo er dann sagt, ey, die Party ist eigentlich die Party, könnte man sagen. Also diese KI-Party hat diese Party hier organisiert. Also gucken sie so hoch, die menschlichen Figuren, und fühlen sich eigentlich schon ein bisschen so überwältigt und machtlos. Ja. Und also das einerseits versucht, ein bisschen mit diesem Schlüssel greifbar oder zumindest haptisch darstellbar zu machen, was aber eigentlich was Abstraktes ist. Und da wird dann irgendwie von Quadrillionen und Billionen gesprochen und Verknüpfungen, die keiner begreifen kann. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist eher der, dass genau solche Momente, solche menschlichen Momente wie, das ist zu viel Macht für einen oder wir wissen gar nicht, womit wir es zu tun haben, wir sollten lieber davon lassen. Also dieses zurück zur Vernunft zu kommen und einfach aufzupassen, mit was man hier zu tun hat, also vorsichtig zu sein, während halt manche diese KI halt ausnutzen wollen. Eigentlich kannst du sagen, ein klassisches Thema, jemand hat Macht, ob das jetzt die KI ist oder ob das jetzt sag mal Bomben sind, Bombenarsenal oder große Stützpunkte und einfach ein Netzwerk. Wenn ich zu viel davon habe und nutze es für die schlechte Sache, ist es schlecht. Runtergebrochen erzählt Dead Reckoning nichts anderes, aber er macht es doch sehr zeitgenössisch unterhaltsam.
Und was ja auch kurz angeschnitten wird, ist, dass ja eine KI ist ja auch erstmal etwas menschlich Geschaffenes. Und genau in dieser Club-Szene gibt es ja den Moment, wo Tom Cruise bemerkt, also Ethan Hunt, dass die KI auch Angst hat. Dass sie sich fürchtet, vermutlich vor ihrer Ineffektivität, Ineffizienz und vielleicht auch vor einem möglichen Aus ihrer selbst. Und deswegen wirkt sie auch ein bisschen vermenschlicht in dem Moment, und sie wird sie ja noch mehr durch eben diesen von ihr auserkorenen Helfer, den Gabriel, der ja mit Ethan Hunts Vergangenheit vor IMF noch schwere Einschnitte verursacht hat, die sicherlich auch im achten Teil nochmal vertieft werden. Und er ist ja auch noch so eine rätselhafte Person, wie genau er jetzt mit dieser KI verbunden und verknüpft ist. Da gibt es so ein, zwei Momente, in der das gar nicht besprochen wird oder aufgezeigt wird, wo man nur nebenher irgendwas sieht, was nicht erklärt wird, wo man sich fragt, warum das jetzt? Also ich bin da sehr gespannt, wie sie das weiterentwickeln, diesen Gabriel. Und was ich aber nicht aus den Augen verlieren möchte, ist, weil der Film ist schon von einem starken, ernsthaften Tenor geprägt, aber auch hier finden sich wieder die kleinen Auflockerungen drin, und da gehört zum Beispiel auch der Briggs dazu, und das fandest du so amüsant, dass er ja eigentlich immer der Angepisste ist und eigentlich der Loser, der immer zu spät kommt oder dem immer alles durch die Lappen geht, und er immer sehr pessimistisch dann natürlich darauf reagiert.
Der ist der Abgehetzte. Er ist abgehetzt. Also der hat ein ganzes Team hinter sich und muss halt Ethan Hunt jagen. Und das kann man auch mal so runterbrechen. Ethan Hunt ist halt einfach der Top-Agent. Ne? Er rennt, er entkommt immer wieder. Das ist ja seine Mission, dass das halt glückt. Und also ich meine, wenn du Ethan Hunt verfolgen musst, da hast du eigentlich schon so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Und das macht der Film auch so humorvoll, weil er mit seinem ganzen Team ihm hinterher rennt, hinterherjagt. Und am Anfang am Anfang die Szene in Abu Dhabi im Flughafen, der kann dann irgendwann nicht mehr. Und Shia Wickham, finde ich, wir haben es im Original jetzt nochmal geschaut, der hat halt so eine, weiß nicht, so ein bisschen verrauchte Stimme. Und immer wenn der irgendwas so sagt, hat man das Gefühl, dass er eigentlich gerade ins Bett will und müde ist oder irgendwie schon zwei zu viel geraucht oder ein zu viel getrunken oder einfach keinen Bock mehr hat. Aber das liegt an seiner Stimme und dieses genervte Gesicht. Das passt und das ist eine interessante Figur, weil er von Anfang bis Ende präsent bleibt. Also er bleibt auch am Ende wichtig, er bleibt eine Nebenfigur, aber er bleibt immer präsent und bringt auch am Schluss Ethan Hunt, erwischt ihn in einem Moment, wo Luther Stickle, also wegen Rames, seinen besten Freund und Kollegen Ethan Hunt auch, das ist auch eine sehr, sehr eindrucksvolle, lange Wiederszene, so eine Gesprächsszene. Ich frage dich jetzt hier mal als Freund. Da merkt man, dass sie jetzt zum Ende der Reihe auch immer ein bisschen noch persönlicher werden wollen und die Figuren mehr Emotionen noch rauskehren, was in den frühen Filmen gar nicht so der Fall war. Da war das nur mal kurz. Und dann war nur die Mission und die Handlung und die Action. Dass er sagt, bleib beim Plan, ändere nicht deinen Plan, mach das und mach das nicht. Und ich will es gar nicht sagen, um was es geht, aber die von Shia Wickham gespielte Figur trifft dann Ethan Hunt genau in so einem Moment nochmal. Also das bleibt schon wichtig. Und da hat der Film einige schöne Momente, auch am Anfang in Rom, wo Shia Wickham ihm ja auch wieder auf den Fersen ist und mit seinem Team und jagt und ihm schon schon im Schussvisier hat und Ethan Hunt kurz zu ihm rüber guckt und sagt, wie, du zielst auf uns? Guck mal, siehst doch, die Bösen sind da drüben mit ihrem Arsenal. Ich versuche doch hier nur wegzukommen. Und das wird nie gesagt, weil ich so weit wechsle und Schuss wechsle, sondern da wird nur geblickt. Da wird nochmal geblickt, ungläubig geblickt und dann entscheidet sich dann die von Shia Wickham gespielte Figur auch, na gut, dann ziele ich halt lieber dahin. Also will sagen, die Kameradynamik ist schon trotz der ausufernden Sequenzen immer so, dass wir die Figuren nicht verlieren. Also wir bleiben bei den Figuren, wir bleiben bei ihnen. Ist halt episch lang, ne?
Um das jetzt nochmal kurz zu verdichten, bevor ich noch auf ein anderes Thema übergehe. Also inhaltlich findet der siebte Teil eine neue Geschichte, die mit den üblichen Motiven erlebt wird, was völlig in Ordnung ist. Das ist bei Bond nicht anders, das ist bei vielen anderen Franchises nicht anders. Es muss dann eben nur funktionieren. Eine Mischung aus Nostalgie und ein bisschen was Neuem, was Frischen. Und das gelingt ihm schon auch. Es ist eben nur, wie gesagt, hier und dort hätte eine Straffung gut gepasst. Und jetzt ist es so, dass vor allen Dingen dieser Film ja auch in der Corona-Zeit entstanden ist und deshalb natürlich große Produktionsschwierigkeiten aufgetaucht sind. Die Kosten wurden in die Höhe getrieben, man musste die Dreharbeiten auseinanderziehen und natürlich hat das auch dafür gesorgt, dass der Dreh, der Erscheinungstermin immer wieder verschoben wurde. Übrigens auch wieder das gleiche Thema wie bei dem letzten James-Bond-Film, da war das ja ähnlich gewesen. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man jetzt den Film unbedingt anmerkt. Ich möchte aber nochmal auf die visuellen Sachen nochmal kurz kommen. Also Kamera, Schnitt funktioniert wunderbar in dem Film. Da gibt es jetzt nichts. Ich finde, manche eingeschnittenen Hintergründe sind aufgrund der Beleuchtung, von dem, was im Vordergrund passiert, der Schauspieler, das wirkt nicht immer gut stimmig. Das ist auch, natürlich dreht man dann vieles im Studio und es ist ja heute der gängige Fortgang und setzt dann was dahinter und wenn das nicht gut zusammenpasst, dann wirkt halt eine Szene schnell unglaubwürdig. Und bei Mission Impossible ist es so, ich finde, jetzt mal abgesehen vom ersten Teil, im zweiten, der ist ja sowieso so abgehoben, was auch die Actionsequenzen angeht, die auch, finde ich, nicht so gut zusammenpassen. Ich fand John Woo und das war alles nicht, also meins ist nicht, vor allen Dingen, weil John Woo, finde ich, nicht besonders gut erzählen kann. Er kann Action darstellen, aber er kann Charaktere nicht wirklich zum Leben erwecken. Und im dritten Teil, eher auch bei Ghost Protocol, war es so, dass auch dort schon CGI stark Einzug erhalten hat. Natürlich kann man den Kreml jetzt nicht mal wegsprengen, da muss man natürlich was machen. Modelltrick ist einfach aus der Zeit, das gibt es eben nicht mehr, zumindest nicht in der Form, wie das einst mal war, aber wobei es immer besser aussah, wie ich finde, wenn man es kombiniert, gut mit CGI hat man da alle Möglichkeiten. Aber auch dort, ich finde noch weniger. Im fünften ist es mir gar nicht so im Begriff, muss ich sagen. Im vierten und im sechsten geht es immer wieder, am sechsten auch, Momente, wo ich denke, das haben sie jetzt schlecht reingeschnitten. Und das stört schon ein bisschen. Und ich finde, bei Dead Reckoning ist das am häufigsten. Dass das Spiel von Hintergrund, der künstlich ist, weil er künstlich sein muss, weil man vielleicht eben dort gerade nicht drehen konnte oder weil es nicht funktioniert, dass man da hätte ein bisschen besser auf die Beleuchtung achten müssen. Und warum ist das wichtig? Stört mich das? Bei einem Marvel-Film finde ich es auch scheiße. Interessiert mich aber nicht so sehr, weil aber Mission Impossible ja immer auch was Authentisches hat zu unserer Welt. Es will ja was Greifbares sein, was Echtes. Es ist ja keine Science-Fiction in dem Sinne. Klar ist die Technik oft Science-Fiction für uns heute, aber an sich ist, spielt es ja jetzt bei uns, in unserer Zeit. Und da ist eine Künstlichkeit in so einem Film immer ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen ist es halt schade, und da ist wieder das Problem mit dem Marketing. Man hat ja wirklich im Vorfeld des Films diesen Motorradstand so hochgezogen, als wäre das die Nummer des Jahrtausends. Da fand ich den Marketing-Gag mit Fallout viel besser, dass sich Tom Cruise da das Bein versaut hat, als er darüber gesprungen ist bei so einem vergleichsweise einfachen Stunt, für uns unausübbar, aber einen einfachen Filmstunt, wo er sich halt tierisch das Bein verrungst hat und dann ja auch ausgefallen ist für eine Zeit von den Dreharbeiten. Das hat man ja auch genutzt im Marketing und das auch im Film verwendet. Und jetzt ist es so, man hat immer diese Motorradstunt gezeigt und es ist halt überhaupt gar kein Boom-Effekt.
Wir müssen kurz nochmal ins Detail gehen, wenn wir schon bei dieser Ästhetik sind. Also zum Beispiel, nehmen wir mal Fallout weg von diesem Stunt, sondern nehmen wir bei Fallout mal kurz das Ende. Da hing ja Cruise wirklich am Helikopterseil. Das haben sie mit IMAX-Kameras gedreht. Er war außen am Helikopter dran. Also da haben sie echte In-Camera-Effekte und In-Camera-Action-Stunts gedreht. Und das siehst du in dieser Szene auch. Natürlich, wenn dann der Helikopter da auch langsam abschwirrt oder einer abstürzt, ist das natürlich CGI. Keiner wird in einem fliegenden Helikopter sich zerschellen lassen. So, aber vergleichsweise gering und wirklich nur an den Momenten, wo du es nicht mehr anders machen kannst. Alles, was bis dahin ging, war echt. Doch nochmal kurz vor bei Phantomprotokoll, die legendäre Szene, wie er am Burj Khalifa hing. Da hat Brad Bird, der ja aus dem Animationsfach kam, das war sein erster Spielfilm, wo viele vielleicht gedacht haben, oh Gott, das wird ja dann nur noch irgendwie Figuren hüpfen, da CGI durchs Bild. Genau entgegengesetzt gesagt, die Reflexionen in dieser Glasfassade des Burj Khalifa kannst du nicht nachmachen. Du musst das echt filmen. Dann haben sie es echt gefilmt und haben halt die Seile mit CGI wegretuschiert. Optimale Kombination. So, und jetzt kommen wir zu Dead Reckoning. Genau dieser Motorradstand wurde in, weiß nicht mehr wo, Norwegen gedreht, Skandinavien oben, ist er wirklich, dann haben sie eine, müssen wir für die jetzt sagen, die das könnt ihr auch bei YouTube angucken, der Stunt ist da quasi in echt zu sehen, also der echte Stunt, so wie er wirklich gefilmt wurde, ist unserer Meinung nach eindrucksvoller, als was im fertigen Film dann zu sehen ist, darauf wollen wir raus, haben sie eine Rampe gebaut und Tom Cruise ist da wirklich mehrfach und mit viel Übung und dann wochenlang haben sie die Rampe gebaut und er hat trainiert, ist er wirklich mit dem Motorrad da runtergesprungen, eine sehr tiefe, über 1-2 Kilometer tiefe Klippe, Steilabhang und genau, und ist immer wieder zum Fallschirm rechtzeitig gekommen. So, und was haben sie daraus gemacht? Ja, sie haben aus Norwegen haben sie dramaturgisch notwendig die österreichischen Alpen gemacht. Okay, so, dann heizt er da erstmal die ganze Zeit hoch, dass du im Kinofilm schon weißt, okay, der muss jetzt da die österreichischen Alpen rauf. Und dann, wo diese Szene kommt, die sie quasi im Stunt immer wieder gezeigt haben als Marketing-Gag, wo die Kamera echt dabei war und nichts verändert war, da haben sie jetzt am Untergrund, haben sie halt CGI, grüne Fels, Gipfel, Schotter, irgendwas drüber gelegt, was man halt schon sieht, wenn die Kamera drüber fährt, dass es absolut künstlich aussieht und hat eigentlich diesen echten Stunt, der real gefilmt wurde, über künstliche Hintergründe und nimmt ihm damit eigentlich so seinen Charme, weil man ja gerade sagt, dafür steht ja eigentlich Mission Impossible immer. Ich will Cruise am Helikopter wirklich kleben sehen und das auch spüren, dass er da dran hängt. Ich will diesen super Halo-Stunt im Fallout, wo sie wirklich das gefilmt haben, analog mit bis an die Kamera ranzoomen, dass man sieht, es fokussiert noch die Kameraschaft, der Kameramann ist mitgeflogen. Da waren keine Hintergründe, bis auf das Gewitter, wo er dann reinspringt, retuschiert, aber der Stunt an sich war echt und sah auch echt aus. Und das haben sie halt eben nicht gemacht, genauso wie die Szene mit dem Zug am Schluss. Da kannst du ja vielleicht noch was dazu sagen.
Generell wollte ich noch den Vergleich bringen. Es ist ja Paramount und Skydance, die da federführend als Produktionsfirmen dahinter stehen, als große Player. Und zur gleichen Zeit in etwa ist ja auch später der Indiana Jones Film gekommen, der neue, das Rad der Zeit, ich glaube, so hieß
Rad des Schicksals.
Oder Rad des Schicksals, ich glaube, der wurde ja nochmal umbenannt, das war ja auch so ein Ding. Und das ist ja das Problem gewesen, dass ich den Film danach geschaut habe und allgemein die Idee von diesem Indiana Jones Film gut fand, die Prämisse, aber die Umsetzung nicht so toll, weil er halt auch sehr steril aussieht, der Film, durch das viele CGI und daher die Parallele auch diese Zugsequenz, die wir bei Mission Impossible am Ende haben, ist ja in ähnlicher Form, also nicht, dass der Zug da, also es ist natürlich different, aber trotzdem haben wir diesen Zug, diese Zugsequenz in Indiana Jones am Anfang mit diesem schrecklichen CGI-Indiana Jones-Gesicht. Und eben auch dieser spätere Autostunt, diese Verfolgungsjagd durch eine mediterran wirkende Stadt, so wie wir das eben auch haben. Und das wirkte irgendwie komisch auf mich. Deswegen fand ich auch Indiana Jones dann nochmal etwas weniger ansprechend, weil da irgendwie Mission Impossible schon so viel vorweggenommen hatte, Dead Reckoning, das fand ich befremdlich, vor allem, weil es eben aus dem gleichen, also die gleiche Schirmherrschaft ist, die diese Projekte betreut hat. Also Paramount, wobei natürlich, es war ja schon Disney, ja stimmt, es war schon Disney, ne, der neue, aber finde ich trotzdem merkwürdig. Stimmt, jetzt fällt es mir gerade ein, die hatten eigentlich gar nichts mehr mit Paramount zu tun, mit den Indiana Jones. Und trotzdem wirkte das immer irgendwie, habe ich schon gesehen, bloß mit Tom Cruise und in einer anderen Zeit. Ja. So, das hat irgendwie gestört. Diese ganze Zugsequenz bei Dead Reckoning ist, die haben es schon ganz gut gemacht. Also ich weiß jetzt gar, ich habe kein Making-of gesehen, was alles echt ist an diesem Zug. Von außen und sowas. Ich weiß, dass man sieht es sehr deutlich, der Dampf der Lokomotive ist nicht echt, der ist immer wieder reinkopiert. Ist jetzt die Frage, das ist jetzt was für Puristen. Die haben es schon ganz gut hinbekommen. Der ganze Zug, wie lang die werden ihn einmal durchs Tal geschickt haben und ein paar Aufnahmen gemacht haben, ist okay. Die Innenaufnahmen, die haben ein schönes Studio da gebaut. Auch hier muss ich sagen, was man von außen sieht, die Bewegung von außen, das ist schon so, wie man es am besten machen kann. Generell ist dann das Problem, glaube ich, diese Tunnelsequenz, der Klassiker, man duckt sich, weil ein Tunnel kommt. Und das sieht schon sehr schwierig aus. Also wenn man da eben von ein Echtheitsgefühl lässt sich da überhaupt nicht auslösen. Da denkt man immer irgendwie an Christopher Nolan, nehme ich erstmal mal Batman, zumindest ab Dark Knight, vielleicht noch nicht unbedingt Batman Begins, aber auch schon, wo das halt wichtig war, diese Authentizität herzustellen, indem man möglichst viel echt macht. Und das wirkt dann teilweise doch sehr comichaft. Leider auch der Absturz des Zuges, wenn die Brücke, die gesprengt wird. Das ist halt eindeutig ein gutes Computerspiel von der Optik her. Ja. Natürlich können die dann jetzt nirgendwo in Österreich oder in Norwegen eine Brücke sprengen. Allerdings finde ich es echt schade, dass einfach der Modelltrick da schon beerdigt ist irgendwie. Gerade bei sowas.
Da hätte man vielleicht eine andere Kombi wählen können.
Ja, eben. Also irgendwie verschiedene Sachen kombinieren eben. Und der Zug, der eben dann auch stürzt, und das ist eben das Tragische an der Sache, und das habe ich schon mal, kommt es auch bei, es war Expendables 3, glaube ich, wo ein Flugzeug explodiert auf einem Flughafen, Rollfeld, und dies wurde physisch gedreht. Mit Pyro-Effekten wurde das Ding in die Luft gejagt. Habe ich im Bonusmaterial gesehen und im Film CGI ersetzt. Es ist gruselig. Warum macht man sich die Mühe? Und ähnlich ist es auch hier. Man hat ja einen Zug in eine Schlucht stürzen lassen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, in welchem Maßstab das alles war. Aber man hat einen physischen Effekt angefertigt von diesem
Zugsturz. Die haben einen echten Zug, wie es im Film zu sehen ist, wie er auch runterfällt, um quasi die physikalische Flugkurve von dem Gewicht hinzubekommen. Die haben das echt gedreht. Die haben echt einen Zug, kann man auch wieder der zweite große Stunt bei YouTube nachsehen, die haben einen Zug runterstürzen lassen, wo auch Kameras dran waren. So, und was davon im Film bleibt, sind in dem Fall wirklich die nahen Kameraszenen, die am Zug kleben, weil die Kameras haben es überlebt tatsächlich, haben sie ja extra so gesichert, dass da auch noch, ich glaube zumindest...
Das geht ja auch per Funk. Also
ja. Ja. Ne? Und dann ist das zu sehen, also wie die Kamera direkt so an den... an dem Zug, wie er im Runterstütz dran ist, aber sie haben es halt umgrenzt mit viel CGI, ich sage mal, Wirrwarr. Ne? Also wenn der dann runterstürzt, dann hast du unten sehr auffälliges CGI-Wasser, dieser Crash auf den Felsen, das wirkt dann auch alles wieder wie auf einem Computerspiel. Und vorher schon die Brücke, also es ist eigentlich von schon gerahmt mit der Brücke, die schon echt heftig CGI-mäßig aussieht, dann hast du diesen Zug, der vielleicht in echt runter, das geht halt unter. Ne?
So. Das ist halt sehr schade, vor allem, wenn man sich solche Mühe vorher gibt. Die Frage ist, kann auch was schief gehen? Man kann vielleicht irgendeine Aufnahme nicht verwenden, man kann es nicht wiederholen. Dann muss man natürlich irgendwie doktoren. Ist aber hier wirklich schade, muss ich sagen, als finalen Stunt. Dann wiederum dieses Springen von Waggon zu Waggon, was in den Waggons geschieht, das ist wirklich toll gemacht. Auch hier gibt es wieder Momente, wo das mit dem CGI ganz gut funktioniert, aber es ist nicht stimmig. Also es ist irgendwie, jetzt könnte man sagen, es hatte was zu tun mit Zeitdruck, wobei Zeit hatten sie ja genug durch Covid in der Nachproduktion. Aber mir gefiel die doch oft auftretende starke Künstlichkeit auch dieser Actionsequenzen, das passte irgendwie nicht so richtig in das rein, was eigentlich ab Teil 5 entstanden ist. Mhm. In Teil 3 und Teil 4 gibt es sehr viele CGI-Momente, wobei man auch natürlich sehr viele praktische Effekte hat, aber es gibt große Stunt-Momente, die eben mit CGI gestaltet sind. Ich kann jetzt nur bei Teil 3, es ist dieser Helikopterflug durch dieses brandenburgische Windpark-Gebiet dort zum Beispiel jetzt nehmen, ja. Oder eben die Kreml-Sequenz, die sehr, sehr computerhaft aussieht, sehr, sehr Computerspiel-ästhetisch aussieht. Okay, ja. Aber ich finde, bei Dead Reckoning sind das Sachen, das passt dort. Wie gesagt, Teil 5, finde ich, ist so ein Bruch, der geht in der Visualität noch mal ein bisschen mehr auf Physik, finde ich persönlich, optisch. Und das funktioniert in Dead Reckoning nicht so gut, finde ich.
Also halten wir fest, nach einer längeren Laufzeit und größeren Setpieces ist eben dieser unmittelbare physikalische Action-Aspekt, der in Fallout wirklich so kann man sagen, seinen Höhepunkt erreicht hat, ist hier im wahrsten Sinne des Wortes wieder ein bisschen baden gegangen, um es jetzt mal mit dem Zug zu sprechen, der jetzt ins Wasser fällt. Ja. Dead Reckoning ist eine Aneinanderreihung von großen Setpieces. Also nach 29 Minuten begegnen wir dem kurzen Vorspann. Da werden 3x10 Minuten ausführliche Setpieces und Sequenzen eingeführt. Das ist ein neuer Rekord in der Reihe. Bei Fallout waren es schon über 20 Minuten. Hier hat man eine halbe Stunde gemacht. Und das geht halt in dieser Erzählweise weiter. Ich habe zu dir gesagt, auch während dem Screening kurz, es gibt so Momente, die sind, es ist alles wunderschön anzusehen, es ist edel gefilmt, auch wie er dann in Abu Dhabi nochmal dann gefühlt eine halbe Minute über das Dach des Flughafens läuft, trägt zur Handlung null bei, weil er schon wegläuft, aber man zeigt es gerne, sieht toll aus, wirkt im Kino toll. Und da hat man einige dieser tollen, längeren Aufnahmen und auch einige der vielleicht längeren Gespräche, wo man sagt, da hätte man hier und da vielleicht ein bisschen straffen können, um eine Verdichtung zu erreichen. Aber jetzt könnte man vielleicht fairerweise sagen, vielleicht hat gerade Dead Reckoning als vorletzter Film vielleicht diese Freiheit zu sagen, er muss nicht zu einem Schluss kommen, er kann das so machen. Interessant bleibt es ja auch vielleicht, wie dann der letzte Film da vielleicht etwas komprimierter wieder zum Schluss kommt oder ob er genau dieses Schema weiterfährt. Ich mag ja immer diese, ich sag mal, verdichteten, spannenden Sequenzen und auch die hat ja Dead Reckoning, das wollen wir nicht außer Acht lassen. Zum Beispiel dann diese ja doch sehr, wir sagen im Team, fast schon sehr intimen Gespräche zwischen dann auch dem neuen weiblichen Part, um das jetzt bloß mal so anzuteasern, und eben Benji und Luther und Ethan, wie sie dann dazukommen und wirklich zu viert im engsten Team über die essentiellen Dinge, wem kann ich vertrauen, was bedeutet das hier, warum machen wir das eigentlich so. Das sind so Momente, die begeistern mich dann wieder, weil dann ist man wieder ganz nah dran. Und danach gibt es halt wieder 20 Minuten Zugfahrt. Ja.
Auch der wunderbare romantische Moment, der kaum ein Wort findet und durch Bilder funktioniert, von Ilsa Faust und Ethan Hawke in Venedig, ist eine wunderbare Einstellung, ein wunderbarer Moment. Das geht ja alles, das sind ja zwei Szenen, die ineinander, eine Szene, die in die andere übergeht, vom Dach auf diese Gondelfahrt. Und das alles zusammen hat vielleicht 15 Sekunden oder so im Film. Und das ist vielleicht sogar der emotionalste Moment in der gesamten Reihe bis jetzt überhaupt, weil und der ist so wunderschön und der passt auch gut in den Film rein. Und das sind diese Momente, die den Film wieder größer machen, ne? Was der Film auch braucht, weil sonst wäre er ziemlich, naja, öde. Ne? Wenn er das nicht hätte, dann würde er sonst nicht reichen. Und ich muss aber auch sagen, dass diese Suspense-Momente, die ich zum Beispiel auch, ich komme mal auf Teil 6 zu sprechen, toll finde, zum Beispiel mit diesem Maskenwirrwarr oder am Anfang mit dieser Nachrichtengeschichte, wo sie diese Nachrichten fingieren, an Informationen zu kommen von diesem durchgeknallten Atomphysiker. Später auch dieses falsche Verhör, wo letzten Endes sich der CIA-Agent von Henry Cavill gespielt, verrät, dass er eigentlich auf der Gegenseite spielt. Solche Momente Oder nehmen wir noch viel schärfer natürlich in Ghost Protocol dieses Wirrwarr mit dem Diamantendeal im Hotel, dass alle, um Gottes Willen, da müssen die Daten überprüft werden und alles funktioniert gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen. Diese Spannungsmomente, die finde ich in Dead Reckoning nicht, finde ich. Die sind nicht da. Darauf wurde in dem Film nicht abgezielt. Mhm. Deshalb, was ich schon die ganze Zeit sage, er ist nicht so dicht wie die vorangegangenen Filme ab Teil 4 und auch in der Geschwindigkeit gedrosselt. Obwohl er eigentlich viel Action bieten möchte. Aber die Geschwindigkeit fehlt irgendwie. Ja. Da kann der Zug noch so schnell fahren. Es kommt nicht dazu. Und da ist nämlich natürlich die Frage, wenn Teil 8 nun ein Ende findet in der Handlung für diesen Film, ob sich das anders zuspitzt und dann eben auch anders ausleben lässt im Verlauf. Darauf bin ich sehr gespannt und sage jetzt, Dead Reckoning hätte schärfer sein müssen eigentlich nach dem sechsten Teil. Es ist wirklich ein Downgrade ein bisschen, will den Film aber nicht schlecht machen, kann immer noch mehr als viele andere aus dieser Zeit. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall einen starken Aufwind für den Übergang zum Final Reckoning.
Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich sehe das genauso wie du. Das kann man auch als schönes Schlusswort jetzt vielleicht auch mal so stehen lassen. Ja. Oder haben wir was Essentielles vergessen?
Eigentlich? Nee, wir sehen uns dann am Sonntag im Kino.
Ja, genau.
Und danach?
Auf einer großen Leinwand in Dolby Atmos und auch tatsächlich nicht erst um 7, weil bei 170 Minuten da, wir werden ja auch nicht jünger, ne?
Also dann müssen wir zeitig ins Bett.
Die Herren fangen dann auch schon an, 15.30 Uhr ins und natürlich mit so einem Mann in dem Fall. Nein, also freuen uns drauf, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich sehe das so wie du. Ich hoffe mir, dass da nochmal auch vielleicht der ein oder andere Turn kommt, wo man sagt, jetzt gerade nach der Sichtung von dem, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Das ist jetzt positiv, unerwartet. Also sowas wünsche ich mir nochmal. Genau.
Und das berichten wir dann in unserer Final-Besprechung zu Mission Impossible.
Zu Mission Impossible und nicht Final generell. Bis dann.